Wir starten heute mit unserer zweiten Einheit der neuen Predigtreihe Keep Going. Und in der letzten Woche hat uns Jochen bereits in den zweiten Timotheusbrief mit hineingenommen, hineingeführt und hat uns deutlich gemacht, dass dieser Brief eben nicht ein unpersönlicher und liebloser Brief ist, wo Durchhalteparolen einfach so rausposaunt werden, sondern es geht vielmehr um eine vertraute und liebevolle Mentoring-Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Und in dieser Mentoring-Beziehung zwischen Paulus und Timotheus ermutigt Paulus seinen Schüler immer wieder im Glauben auf Jesus zu schauen, immer wieder hochzuschauen und nicht an seiner eigenen Leistung zu verzweifeln und nur seinen Blick auf sich zu richten. Und ich bin mir sicher, dass alle diejenigen, die letzte Woche dabei waren und den Start in die Predigtreihe mitbekommen haben, jetzt noch den Kontext vor Augen haben und ihn direkt jetzt hier referieren könnten. Für alle diejenigen, die nicht da gewesen sind oder dankbar wären für eine kleine Auffrischung, gebe ich euch hier nochmal die Kurzform. Die Gemeinde in Ephesus ist immer noch in einer sehr herausfordernden Umbruchssituation. Paulus ist immer noch im Gefängnis und der zaghafte und junge Timotheus ist immer noch in dem Prozess, seine Leitung anzunehmen, die Berufung als Leiter anzunehmen und die Gemeindegründung in Ephesus fortzusetzen. Und genau dort wollen wir mit unserem Bibeltext heute weitermachen und einsteigen. Und ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, Keep Going, zur Treue aufgefordert. Und wir wollen uns das in zwei Punkten anschauen. Der erste Punkt, Ermutigung zur treuen Nachfolge. Und der zweite Punkt, Gründe für eine treue Nachfolge. Und wir lesen die ersten Verse aus 2. Timotheus 2, 1 bis 2. Du aber, mein Sohn, werde stark durch die Gnade, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwächst. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an. Die werden dann selbst fähig sein, andere zu lehren. Im ersten Vers unseres Textes erinnert Paulus uns durch diese Formulierung, du aber, mein Kind, an diese nahe, schöne Mentoring-Beziehung, die er zu seinem Schüler hat. Und ganz zu Beginn setzt er den Fokus darauf und sagt seinem Schüler, hey, die Quelle deiner Kraft liegt nicht in dir selber. Vielmehr möchte er, dass sein Schüler versteht, dass die größte Kraftquelle, die größte Ressource, die er hat, die Gnade von Jesus Christus selbst ist. Und dass es an ihm liegt, diesen Zufluss zuzulassen von dieser Kraftquelle. Und jetzt stelle ich mir so diesen Timotheus vor, wie er von einem langen Tag in dieser Gemeindegründung unterwegs war. Er ist erschöpft, ist eine herausfordernde Situation. Er erwartet sehnsüchtig diesen Brief von seinem Mentor und er hofft sich jetzt praktische Tipps. Wie kriege ich diese Gemeindegründung voran? Und dann liest er, werde stark durch die Gnade, die aus der Verbundenheit mit Jesus erwächst. Nice. Noch so ein frommer Spruch. Yeah, ich wollte eigentlich irgendwas Praktisches, was Handfestes. Das Ermutigende an dieser Zusage von Paulus ist hier, dass er eben nicht wie ein Blinder von der Schönheit eines Regenbogens spricht, sondern er hat diese Gnade, diese Kraftquelle selbst schon in seinem Leben erleben dürfen. Das können wir sowohl im 1. Timotheusbrief, im 1. Kapitel lesen, aber auch wenn wir noch ein paar weitere Kapitel vorausschauen, im 2. Timotheusbrief in Kapitel 4, wo Paulus in schwierigen Lebenssituationen diese Kraftquelle eben erleben durfte, wie sie ihn durchgetragen hat und wie sie ihn befähigt hat, das Evangelium weiter zu sagen und es zu verbreiten. Wenn wir die ganzheitliche jüdische Erziehungspraxis mal im Hinterkopf behalten, wo es darum geht, dass der Lehrer dem Schüler etwas vormacht und vorlebt und der Schüler etwas nachlebt und nachmacht, dann sind wir hier sicher, wenn wir unseren Text schauen, dass Paulus nicht einfach will, dass Timotheus das Evangelium weiter verkündet, wenn er stupide, unreflektiert nicht darüber nachdenkt. sondern Paulus ist es wichtig, dass es Menschen sind, die dafür geeignet sind, die zuverlässig sind, die eine angemessene innere Haltung haben. Dass sie diese Botschaft von Jesus überhaupt erstmal empfangen können, aber dass sie es dann auch selber verkünden können. Also das, was im Kopf ist, was wir im Kopf schon alle verstanden haben, das muss ins Herz. Und was im Herz ist, das muss ins Leben übergehen, soll sich im Leben bewähren. Und das Schöne ist, dass Timotheus das schon erleben durfte. Er durfte es bei seiner Großmutter erleben und auch so bei seiner Mutter. Und deswegen ist Paulus das sicher, dass er weiß, wovon er spricht und das auch erleben wird. Und deswegen geht Paulus einen Schritt weiter und er sagt zu Timotheus, sei bereit, zusammen mit mir zu leiden, wie ein guter Soldat im Dienst von Christus Jesus. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäften verwickeln, denn er möchte seinem Dienstherrn gefallen. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, gewinnt den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der sich dafür abmüht, soll als erster seinen Anteil an der Ernte bekommen. Denk über das nach, was ich sage. Dann wird der Herr dir in allem die nötige Einsicht schenken. In diesen nächsten Versen ermutigt Paulus seinen Schüler, dass Christus zu dienen harte Arbeit ist und seinen vollen Einsatz erfordert. Und das versucht er Timotheus durch sehr anschauliche Beispiele vom Militär, vom Sport und von der Landwirtschaft zu verdeutlichen. Und die Bilder von damals, oder die Bilder, die Paulus hier benutzt, waren für die Menschen von damals einleuchtend, sofort verständlich. Aber den Beispielen geht es um Konzentration, um Disziplin, um Mühe zu ertragen, um Geduld, um Plage, um Ausdauer und so viel mehr. Und die Tatsache, dass Paulus Timotheus in diesem 7. Vers auffordert, darüber nachzudenken, was ich sage, und dazu, dass es Gottes Einsicht braucht, um zu verstehen, was ich hier sage, das sollte uns dazu auffordern, mehr als einfach nur so eine oberflächliche Zustimmung. Ja, das passt schon. Sondern wir sollten das nicht oberflächlich abtun, sondern unsere eigene Nachfolge mal hinterfragen. Was macht es mit dir, wenn Paulus diese Attribute, volle Konzentration, Disziplin, Mühe, Plage, Geduld, Ausdauer, in Zusammenhang mit der Weitergabe des Evangeliums stellt und der im Zusammenhang der treuen Nachfolge stellt? Es ist gesagt worden, dass das Christentum noch eine Generation vom Aussterben entfernt ist. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber theoretisch wahr. Denn der erfolgreichste evangelistische Einsatz, wo das Evangelium verkündigt wird, wird nur eine Generation überdauern, wenn nicht das Leben, der Glaube und die Lehre eines lebendigen Christentums immer wieder an die nächste Generation weitergegeben wird. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass das Christentum nur noch eine Fußnote in der Geschichte wird. Dabei hat doch der Christ von heute im Vergleich zu den Christen von damals so viele Möglichkeiten, Input zu empfangen, um in seinem eigenen Glauben, in der treuen Nachfolge zu wachsen. Christliche Bücherläden sind dann voll von Andachtsbüchern, Motivationsbüchern, Zeitschriften, Social Media, wir haben Kleingruppen, wir haben so viele Ressourcen, die uns in unserem täglichen Leben, in unserer täglichen Nachfolge doch voll herausfordern und pushen können. Timotheus dagegen hatte, als er unterwegs war von einer Stadt zur anderen, konnte er nicht die 5 Geschwister hören. Er konnte eben nicht den coolen Leadership-Podcast hören oder er hatte auch kein Abo bei der IDEA-Zeitschrift. Er hatte keinen Social-Media-Account, wo er täglich neuen Input von Stay on Fire, Tobias Teichen oder Johannes Hartl bekommen hat, die ihn in seinem persönlichen Leben ermutigt haben, dran zu bleiben. Außer vielleicht persönliche Briefe von Paulus, einer früheren Form der Evangelien oder alttestamentlichen Schriften, die er irgendwie die Finger bekommen konnte, hatte er nicht so viel Input, um die ihn in seinem Glauben ermutigen und bekräftigen. Also ist heute doch für uns eigentlich so einfach, uns gegenseitig zu unterstützen. Wann hast du das letzte Mal einem aus der Gemeinde, einem Freund, einem Freundeskreis, einer Freundin in der Familie mal eine gute Buchempfehlung gegeben? Oder darüber gesprochen, welcher Bibelvers dich in der letzten Zeit angesprochen hat? Welcher Song dich neu herausgefordert hat? Was dich innerlich aufgebaut hat? Ich glaube, wir müssen proaktiv Ressourcen über unseren christlichen Glauben sammeln, um dann diese auch weiterzugeben, um diese frohe Botschaft von Jesus am Kreuz weiterzugeben. Und ich kenne dabei auch nicht alle Bücher, alle Autoren oder alle Songs, aber ich habe gute Freunde, die auch viel lesen, die auch viele Podcasts hören. Und wir empfehlen uns gegenseitig Dinge weiter, die uns berührt haben, die für unseren Alltag relevant sind, die uns ermutigen und bekräftigen. Und vielleicht ist es für dich heute dran, dass du dir nach dem Gottesdienst mal einen Freund, eine Freundin, einen Bruder, eine Schwester schnappst und sagst, ey, pass mal auf, dieser Bibelvers oder hör dir mal diesen Song an oder dieses Buch, was ich gelesen habe, das hat mein Denken verändert. Das hat mir Jesu Herz neu vor Augen geführt. Das hat mich bereichert. Und ich möchte, dass du es vielleicht auch mal liest und vielleicht dadurch auch bereichert wirst. Was junge Timothys, so sage ich es mal, wie du oder wie ich brauchen, ist zum einen diese Weitergabe von Ressourcen. Aber wir brauchen auch so viel mehr, wir brauchen eine nahe Betreuung. Und damit meine ich jetzt aber nicht nur die U30, sondern alle, die vielleicht letzte Woche dabei waren, die Ü40 hat es Jochen genannt. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt fein raus seid, sondern ihr dürft genauso Mentor sein für uns Jüngere, natürlich. Aber vielleicht ist es für euch auch dran, euch nochmal einen Mentor zu suchen. Jemand, der noch weiser, noch erfahrener, noch älter ist. Dabei geht es allerdings nicht darum, einfach nur das, was ich denke, das, was ich fühle und das, was ich meine, auf mein Gegenüber zu übertragen. Und unsere Mentoring-Beziehung ist erst dann geglückt, wenn die Person endlich so denkt wie ich, uns verstanden hat. Es geht darum, einen Mentor, eine Menti-Beziehung zu pflegen und nicht einen Klon heranzuzüchten. Einen Timotheus zu betreuen bedeutet vielmehr, für ihn da zu sein. Zeit zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen, seine Gaben zu sehen, Freiräume zu schaffen, wo er diese entwickeln kann, ihm seine Nachfolge zu erleichtern, für ihn da zu sein und nicht ihn zu kontrollieren. Ein Sportler läuft zwar das Rennen allein, aber er tut es nach Monaten, vielleicht nach Jahren der Vorbereitung, des Trainings und der Ermutigung. Und nicht nur ein Trainer, sondern auch unsere Freunde, unsere Familienangehörige können uns da auf diesem Weg begleiten, uns ermutigen. Sie spielen eine große Rolle. In Paulus hatte Timotheus eine Person, die ihm nahe stand, die ihm zuhörte, die ihn verstand, die seine individuelle Begabung erkannte, ihn förderte, ihm vertraute. Und durch diese persönliche Beziehung war Paulus in der Lage, seinen jungen Schüler zu ermutigen. Wir wollen uns den zweiten Punkt anschauen, Gründe für eine treue Nachfolge. Und ich lese dazu die Verse 8 bis 10 vorerst. Erinnere dich daran, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er war ein Nachkomme Davids. Das entspricht der guten Nachricht, die ich verkünde. Für sie muss ich leiden. Ich bin sogar in Gefangenschaft wie ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht gefangen halten. Deshalb ertrage ich das alles für die Menschen, die Gott erwählt hat. Auch sie sollen durch Christus Jesus gerettet werden und Anteil an der ewigen Herrlichkeit erhalten. Durch die Formulierung, die Paulus hier wählt, die ich die gute Nachricht, die ich verkünde oder anders übersetzt, entsprechend meinem Evangelium, macht Paulus deutlich, was ist seine Kernbotschaft, was ist sein Kernanliegen. Jesus Christus als Zentrum des Lebens, als Zentrum des Glaubens, der für unsere, für deine und für meine menschliche Schuld am Kreuz sterben musste, am Kreuz sterben wollte und dabei nicht geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und weil Paulus diese wunderschöne und herrliche Botschaft verkündet, muss er leiden. Warum? Die Verkündigung des Evangeliums war in dieser damaligen Gesellschaft kriminalisiert. Und so wurde dieses als Verbrechen angesehen und auch als Verbrechen geahndet. Somit hat der Vers, den Paulus hier schreibt, so einen Beigeschmack des zu Unrecht Leidens. Herr Jesus, ich gehe für dich all in, ich verkündige ein Evangelium und jetzt sitze ich wieder im Knast. Aus anderen Briefen wissen wir, dass Paulus es auch so nicht leicht hatte und schon einiges erleiden musste. Er war oft im Gefängnis, er musste verschiedene Arten von Schlägen erleiden und erdulden, er litt Schiffbruch und in unserem Text sitzt er wieder im Gefängnis und wird wie ein Verbrecher behandelt. Und dass er darunter leidet, ist, glaube ich, mehr als nur verständlich. Und umso erstaunlicher ist es, dass Paulus ein Aber der Hoffnung in dieser Hoffnungslosigkeit in seiner eigenen Situation setzen kann. Es heißt, aber das Wort Gottes lässt sich nicht aufhalten und lässt sich nicht gefangen halten. Für Paulus ist also ein Grund der treuen Nachfolge, dass Gott sich dazu entschieden hat, ihn zu nutzen, das Evangelium zu verkünden, ihn zu nutzen, ihn zu gebrauchen, die gute Botschaft in die Welt hinauszutragen. Und es ist Entlastende dabei ist, dass es in letzter Konsequenz nicht nur auf Paulus ankommt, sondern hier steht selbst, dass Gottes Wort trotzdem seine Wirkung entfalten wird. Paulus macht das ganz deutlich. Es gibt Größeres und es gibt Wichtigeres als meine persönliche Situation. Zwar können Menschen, die Verkündiger des Evangeliums, klein halten, können Menschen, die das Evangelium verkünden, außer Gefecht setzen. Aber Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel. Gott rettet trotzdem Menschen. Gottes Wort entfaltet trotzdem seine Wirkung. Wir lesen weiter die Verse 11 bis 13. Auf das Wort, das ich dir nun weitergebe, kannst du dich verlassen. Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir im Leiden standhaft bleiben, dann werden wir mit ihm regieren. Wenn wir uns von ihm lossagen, dann wird auch er sich von uns lossagen. Aber wenn wir treulos sind, bleibt er trotzdem treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Das folgende Wort ist zuverlässig. Mit diesen Worten leitet Paulus diese letzten drei Verse ein, die ein alter Bekenntnistext der damaligen Kirche waren, der damaligen Gemeinde waren. Und es soll die Gewissheit und es soll auch die Hoffnung betonen. Diese Sätze stehen in einem ganz klaren Tun-Ergehen-Schema. Also im ersten Teil haben wir die Voraussetzung, die durch wenn gekennzeichnet ist. Und im zweiten Teil haben wir dann die Konsequenz, die durch dann gekennzeichnet ist. Also wenn du die und die Bedingungen erfüllst, dann passiert das und das. Aber dieser Abschnitt soll weniger eine Frage aufwerfen in unseren Köpfen, hey, wenn wir jetzt die Bedingungen nicht erfüllen, was passiert denn dann mit uns? Sondern dieser Abschnitt hat die Funktion, uns Gründe zu liefern für eine treue Nachfolge, uns anzuspornen, uns zu ermutigen, uns Hoffnung zu schenken. Der erste Zusammenhang kann Anklänge an das Martyrium haben. Aber da Paulus vor allem über eine geistliche Identifikation mit Christus in unserem Tod und seinem Tod spricht, sehe ich diese geistliche Anspielung als einen natürlicheren Bezug. Und das haben wir vor 2 Wochen hier gemeinsam feiern dürfen in unserem Taufgottesdienst, wo wir das selbst miterleben durften. Die Taufe steht dabei symbolisch dafür, dass wir mit Christus zusammen gestorben sind, uns von unserem alten Leben bewusst abgewendet haben. Und ausgehend von der Taufe sollen wir nun ein Leben mit Jesus führen, das auch in der Gegenwart sichtbar wird. Weiter geht es darum, gegenwärtig Ungerechtigkeiten zu erdulden. Das kann bei uns in der Schule sein. Es kann bei uns auf der Arbeit sein, wo wir vielleicht aufgrund unseres Glaubens Benachteiligung erfahren. Aber dann kann uns dieser Bekenntnistext einen hoffnungsvollen Ausblick geben, dass wenn wir das jetzt erleiden, erdulden, dann werden wir in der Zukunft eines Tages mit Jesus gemeinsam regieren. Da hat die Ungerechtigkeit ein Ende. Die Benachteiligung, die wir gerade erleiden müssen, haben ein Ende. Wir werden mit Christus herrschen. Im selben Vers haben wir noch einen dritten Zusammenhang, der diese Ernsthaftigkeit und die Verpflichtung gegenüber Jesus als unseren Herrn deutlich machen möchte. Wenn wir Jesus jedoch in Wort oder Tat verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Das Wort verleugnen ist dasselbe Wort, was auch in Matthäus 10, die Verse 32 bis 33 steht. Und da sagt Jesus selbst: Wer mich vor den Menschen anerkennt, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel anerkennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel verleugnen. Das Konzept der Untreue von Christen gegenüber Christus hängt stark mit der Frage zusammen, ob wir gerade glauben können oder ob uns es in unserem Alltag gerade schwerfällt, zu glauben und an Christus dran zu bleiben. Und für viele von uns ist die Zugehörigkeit zu Christus eine sichere Sache. Es ist ein Fundament, es ist das Fundament, auf dem unser Leben aufbaut. Und trotzdem erleben wir in unserem Glauben immer wieder Phasen, die manchmal stärker und manchmal also in unserem Glauben in der Stärke, in der Tiefe von herausfordernden Schwankungen der Untreue geprägt sind. Wenn uns es nicht so leicht fällt, in unserem Alltag an Jesus dran zu bleiben, ihn zu glauben. Und das betrifft nicht nur Timotheus, das betrifft nicht nur die Gemeinde in Ephesus, das betrifft wahrscheinlich nicht nur dich in deinem Alltag oder mich. Das trifft genauso auch große und berühmte Evangelisten, Repräsentanten großer Denominationen und Bewegungen, Pastoren von bekannten und großen Kirchen, Theologen, letztlich uns Menschen. Und dazu haben zwei Autoren, die ich sehr schätze, Michael Herbst und Thomas Harry, für vor gut 2 Jahren ein Buch geschrieben, das den Titel trägt: Von der dunklen Seite der Macht, was Führung gefährdet und was sie schützt. Da geht es um große Leiter in unserer christlichen Gesellschaft, die in der letzten Zeit gefallen sind und warum sie gefallen sind. Wir sind kaum in der Lage zu beurteilen, wer Gott wirklich von Herzen gehorcht und wer die weltlichen Verlockungen ablehnt. Wir wissen nicht wirklich, wer treu ist, wer sowohl im Privaten als auch im Öffentlichen nach Gottes Regeln spielt, wer du bist, wenn dich keiner sieht. Wer tatsächlich harte Arbeit tut, unter allen Bedingungen bei Sonne, bei Regen, um den Boden der Kirche zu nähren, um das Wachstum in anderen Christen zu fördern, um treu in der Nachfolge zu sein. Jeder von uns steht eines Tages vor Gottes Thron, der allein unser Herz sehen kann. Und da schreiben die Autoren eine kleine, so schöne und einfache Wahrheit. Gott hat das Handtuch noch immer nicht geworfen. Gott hat das Handtuch noch immer nicht geworfen. Auch wenn wir Menschen Gott nicht die Treue halten, in Vers 13, wird er uns nicht die Treue brechen, weil er sich selbst gegenüber nicht untreu sein kann. Wie begegnet Jesus Petrus, als er ihn verleugnet hat? Er lässt ihn nicht fallen, er wendet sich ihm neu zu, er fordert ihn neu heraus. Jesu Treue uns gegenüber ist wie ein Sicherheitsnetz. Und wenn wir mal wanken und wenn wir mal straucheln, können wir in dieses Sicherheitsnetz hineinfallen. Der Pastor und Autor Dane Ortlund drückt es anders aus. Doch bei den Bußfertigen wird sein Herz, Jesu Herz, der sanftmütigen Annahme, nie von unseren Sünden, Schwächen, Unsicherheiten, Zweifeln, Ängsten oder unserem Versagen übertroffen. Ich lese das nochmal, weil es so wichtig ist. Doch bei den Bußfertigen wird Jesu Herz der vollkommen sanftmütigen Annahme, nie von unseren Sünden, Schwächen, Unsicherheiten, Zweifeln, Ängsten oder unserem Versagen übertroffen. Was für eine geniale Zusage. Anders gesagt, wenn du und ich uns einen Schritt von Jesus entfernen, dürfen wir trotz allem, was war, in seine Hände fallen. Jesus würde sich von sich selbst distanzieren, einen inneren Bruch mit sich selbst und seinem Wesen und seinem Auftrag, warum er überhaupt auf die Welt gekommen ist, erleiden, wenn er auf menschliche Untreue selber mit Untreue reagieren würde. Wie genial ist das? Ich komme zum Schluss. Im ersten großen Abschnitt hat Paulus uns zu einer treuen Nachfolge in der Weitergabe des Evangeliums ermutigt. Im zweiten großen Abschnitt hat er dann Timotheus ermutigt, dass einer der Gründe für eine treue Nachfolge daran liegen, Mühsal und Anstrengung in unserem Alltag auszuhalten, um Menschen zu Jesus zu führen. Während wir in unserer heutigen Zeit so viele Andachtsbücher haben, Motivationsbücher, christliche Zeitschriften und Social Media, so viele Informationen über unseren christlichen Glauben haben, sind unsere Beziehungen zu den Menschen, mit denen wir diese Informationen teilen, oft oberflächlicher als früher. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Menschen ziehen immer häufiger um, berufliche Situationen ändern sich schnell. Jüngere Generationen entscheiden sich vielleicht für ein Studium, für eine Ausbildung, die weit entfernt ist von der eigentlichen Großfamilie. Und das heißt aber gleichzeitig, wenn wir hier in Vers 10 schauen, dass wenn wir für Jesus, in unserer treuen Nachfolge, Mühsal und Anstrengung erleiden, wir wahrscheinlich nicht erfahren werden, ob unsere Bemühungen, ob unsere Treue in der Nachfolge durch ein verändertes Leben, durch einen kleinen Menti, wie auch immer, belohnt werden. Ein paar von euch wissen es vielleicht, dass ich vor meinem Theologiestudium ein FSJ, ein freiwilliges Jahr, bei Wort des Lebens, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk am Starnberger See gemacht habe und da 14 Monate in der Hauswirtschaft gearbeitet habe. Und alle Mitarbeiter, die dort arbeiten, ähnlich wie in der Gemeinde, ganz egal, ob es ehrenamtlich oder hauptamtlich ist, erleben genau das. Sie geben sich mit ihren ganzen Ressourcen rein. Sie opfern vielleicht ihre wertvollen, kostbaren Urlaubstage. Vielleicht opfern sie eine mögliche Karriere, sich unter Anstrengung ganz bewusst in die nächste Generation, in Kinder und Jugendliche zu investieren und Gottes Segen zu säen. Aber sie erfahren nicht unbedingt, ob ihre Mühe und ihre Treue in der Nachfolge durch ein verändertes Leben belohnt werden. Und während dieser Zeit hatte ich, also in diesem FSJ, hatte ich eine Kleingruppe mit Hauptamtlichen dort von dem Werk. Und ich habe meinen geistlichen Leiter gefragt, was ihn dazu bewegt, immer weiterzumachen. Keep going. Was hat dich bewegt oder was bewegt dich Tag für Tag, deine Arbeit zu tun, ohne das Ergebnis zu sehen. Wenn die Kids nach der Freizeit wieder abreisen und man nicht weiß, ist der Funke übergesprungen? Haben sie wirklich verstanden, was Jesus für ihr Leben bedeutet? Und er spielte mir nur seinen Lieblingssong vor, den wir uns gleich anhören werden, und sagte, ich freue mich heute schon auf den Tag, wenn wir uns alle im Himmel wiedersehen werden. Und ich freue mich auf jede einzelne Begegnung mit den Menschen, die wir zu Jesus führen durften, wo Gott uns gebraucht hat. Und wenn sie uns ihre Geschichte erzählen, wie beispielsweise diese Freizeit einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hat. Und genau davon handelt dieser Song, den wir uns jetzt anhören. Vielleicht kennen ihn ein paar von euch. Thank You von Ray Bowles.